Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jetzt gibt's lecker Mittag, lecker Mittag, lecker Mittag. Jetzt gibt's lecker Mittag, lecker Mittag. Jetzt gibt's lecker Mittag, lecker Mittag, lecker Mittag. Und alle holen die Köpfe raus.
Hey, hey, ich bin Bosse, das ist mein Podcast Lecker Mittag. In jeder Folge lade ich mir tolle Leute ein, um mit denen zu quatschen, aber nicht einfach nur so. Nebenbei wird nämlich geschnippelt, gebrutzelt und gekocht. Am Ende wird das Ganze dann auch noch gegessen. Wenn ihr mitkochen wollt, dann checkt meinen Instagram-Kanal und den Hashtag Lecker Mittag aus. Dort findet ihr zu jeder Episode Bilder, Videos und ganz wichtig natürlich, das Rezept zum Selberkochen und die Zutatenliste. Und jetzt viel Spaß bei Lecker Mittag. Markus Wiebusch ist mein Freund und heute zu Gast in meiner kleinen, feinen Kochshow. Und ich will mal ehrlich mit euch sein, ich war ganz schön aufgeregt, denn der kann sehr gut kochen. Wir haben vegetarisches Curry zubereitet und Markus hat mir seinen Trick für richtig knuspriges Tofu gezeigt. Obwohl Markus und ich uns kennen, ab und an treffen und viel reden, habe ich eine ganze Menge Neues über ihn erfahren. Die Ups und Downs seiner Karriere, wie er arbeitet und was ihn bewegt. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge Lecker Mittag und vergesst nicht, euer Curry auf Instagram zu teilen.
Markus Wiebusch, jetzt stehen wir hier, ne?
Aki Bosse.
Ich freue mich so, dass du gekommen bist. Ich habe ja sonst eigentlich allen immer gesagt, bringt irgendwas mit aus eurer Jugend oder eurer Kindheit. Aber muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe mir bei dir eben was gewünscht. Ich weiß gar nicht, kannst du dir mal erzählen, ob du das super oft in deiner Kindheit gegessen hast. Aber ich war letztens bei dir essen und es war so wahnsinnig lecker. Und dann habe ich mir ein Thai Curry gewünscht. So kann man sagen, ne?
Ja, das kann man so sagen. Aber das ist ja natürlich aber auch ein Gericht, das ja auch krass geprägt ist durch meine Kindheit. Ja, weil ich habe dir ja gesagt, dass ich ja die ersten Jahre nicht in Deutschland groß geworden bin und deswegen war mir das wichtig. Du kennst das ja, wenn so ein bestimmter Geschmack ist ja immer assoziiert mit Kindheit und deswegen habe ich das hier ausgewählt.
Genau, das wusste ich nämlich zuerst gar nicht und dann habe ich irgendwie doch gedacht, ach siehste, wo warst du? Kann man das sagen?
In den Stränden Kambodschas und da bin ich aufgewachsen.
Ja, ne, aber du bist geboren in Heidelberg.
Genau.
Wie lange warst du in Heidelberg dann?
Ein halbes Jahr.
Krass, richtig, der Heidelberger.
Heidelberger Jung.
Und wenn du in Heidelberg spielst, dann ist es wie ein Heimspiel?
Direkt. Ich werde als Sohn der Stadt durch die Straßen getragen. Und ist ganz wie eine schöne Studentenstadt. Ich mag das da zu sein, so, weil es da wahnsinnig schön, idyllisch und malerisch ist. Aber nee, meine Heimat ist die Kambodscha.
Es ist so, ne?
Ja.
Das ist krass. Und dann habe ich mich, also weil als ich es bei dir gegessen habe, ich gedacht, es schmeckt irgendwie gerade geiler als bei anderen Leuten, die das für mich gekocht haben. Deswegen freue ich mich. Genau, wir haben vor uns liegen, also die anderen hoffentlich jetzt auch gerade zu Hause oder sie müssen eben zuhören, weil sie gerade Auto fahren. Was haben wir denn hier so?
Also es ist komplett vegan. Es ist mit Tofu. Man kann das natürlich mit Huhn oder auch Garnelen machen. Kann ich aber nicht empfehlen. Ich finde ja, Tofu ist ein... Also es gibt ja super viele Leute, die sagen, Tofu ist totale Scheiße, ist total wabbelig und so. Aber ich werde das Gegenteil gleich beweisen, weil es gibt da ein paar Tricks, die werde ich jetzt mal raushauen.
Okay.
Weil der Tofu ist, das ist natürlich das Wichtigste, dass der nicht zu wabbelig ist. Und das ist halt das Einzige, worauf du achten musst. Und sonst ist es viel auf die richtigen Zutaten setzen. Und hier die geheime Zutat ist diese Currypaste, die besorgt wurde. Ja, und dann so ein bisschen lecker Mundgeschmack mäßig würzen.
Kennst du Leute, die diese Currypaste selber machen?
Nee, aber soll super, super heftig, aufwendig sein, weil es gar nicht leicht ist. Also ich habe schon mal davon gehört, dass das Leute selber gemacht haben, aber es ist gar nicht leicht. Da fehlt mir auch der Nerv zu.
Weil, guck mal, es sind ja, warte mal, Koriandersamen ist klar, Kreuzkümmelpulver und so weiter und so weiter.
Hast du schon mal Currypaste selber gemacht?
Nee, ich habe es echt, wenn ich ehrlich bin, noch nie probiert. Und wenn ich ganz ehrlich bin, scheitere ich zu Hause aber auch, außer ganz manchmal, vor allen Dingen echt immer am Tofu. Also ich hab so viele Sachen probiert, ne? Also jegliches Ausgewringe, alle Netztricks, Ahornsirup drüber mit Sesam, keine Ahnung.
Immer gescheitert?
Nö, manchmal geiler, manchmal nicht, aber so, dass ich mal so gesagt hätte, wie bei dir damals zu Hause, alles klar, also so soll's ja irgendwie sein.
Ja.
Deswegen ist gut. Da haben wir heute einiges zu lernen.
Da bin ich ja mal gespannt, ob ich das heute hinkriege, damit das deinen Gaumen erfreut.
Natürlich erfreut das mein Gaumen. Sonst haben wir einen Brokkoli hier noch, ne?
Genau. Kann man, ein ganzer Brokkoli ist meistens immer viel zu viel. Also wir kochen hier für zwei Personen. Ein ganzer ist zu viel, da nehme ich meistens immer die Hälfte. Dann gibt es noch rote Paprika. Kann man auch wahlweise natürlich andere Farben Paprika benutzen, aber auch 70% gegenüber das Auge. Das Rote macht sich da gut. Und dann kann man natürlich auch so Karotten oder kannst du noch reinmachen. Was man so in so ein Thai-Curry sich auch noch vorstellen kann. So, ja.
Genau, wir haben hier so, dann haben wir noch Kokosöl.
Genau.
Und wir haben ein paar Zwiebeln.
Kokosöl, also das ist zum Anbraten des Tofus und zum Anbraten dann im weiteren Verlauf. Da kann man eigentlich auch Sonnenblumenöl und Rapsöl kann man auch nehmen. Olivenöl kann man besser nicht nehmen. Also Olivenöl wäre Quatsch. Das nimmst du besser nicht dazu, zum Thai Curry. Zum Anbraten des Tofus oder auch des der Brokkoli und der Paprika dann später. Haben wir eigentlich Knoblauch?
Nee. Besorgen wir gleich noch. Ist überhaupt nicht schlimm.
Also, genau. Knoblauch könnte
man auch, vergessen.
Kann man auch noch mit reinnehmen. Zwiebeln ist wichtig. Ja, und dann.
Wir machen noch ein bisschen Knoblauch auf jeden Fall. Das ist ja kein Problem.
Sonst nehmen wir Knoblauchpulver.
Hast du das Gefühl, dass, so wie ich das habe, dass total viele Leute, die kreativ sind und aber auch gerade so Schreiber und Schreiberinnen, dass die irgendwie auch gern kochen?
Nee. Habe ich ehrlich gesagt nicht das Gefühl, weil es war bei mir jahrelang, als ich kreativ war, auch nicht so. Und wenn ich mal meinen besten Freundeskreis durchscanne, dann ist Kochen so eine, also jetzt nicht weit von lästig, aber ich habe zum Beispiel mein guter Freund T.S. Ullmann, das ist auch nicht so der Spitzenkoch. Der hat so ein paar Tricks auch drauf,
ja.
Aber ist auch nicht der beste Koch. Oder so, Olli Schulz oder so, wüsste ich jetzt auch nicht, dass die überragende Küche wären. Aber vielleicht bin ich auch nur mit den falschen Leuten abgehangen, ne? Keine Ahnung.
Bei mir ist es wirklich so, im Freundeskreis, also ich zähle dich jetzt ja auch zu meinem Freundeskreis, und du bist ja wirklich ein hervorragender Koch.
Ach, sonst wärst du jetzt ja nie hier.
Ja, komm mal. Um den Leuten jetzt endlich mal zu sagen, wie ein richtiges Tofu geht. Aber dass ich schon das Gefühl habe, dass bei ganz, ganz vielen, aber vielleicht auch eher Leute so aus dem zweiten Bundesliga-Sement, dass die aber dafür wirklich richtig gut kochen.
Okay.
Genau. Also, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass so Kreativität und Leidenschaft sich bei ganz, ganz vielen dann so auf die Küche ausgelegt hat. Keine Ahnung, ob aus Entspannung oder weil es vielleicht sogar sowas Ähnliches ist.
Hm. Ja, ist ein valider Punkt. Ich kann die Erfahrung bloß nicht teilen. Also bei mir ist es ja natürlich auch so gewesen, dass ich jahrelang immer so von meiner Frau, also die wahnsinnig gut gekocht hat, viel gutes Essen gekriegt habe und auch ich wurde sehr, sehr stark sensibilisiert für gute Küche.
Ja.
Und das war natürlich auch extrem wichtig, weil danach ist man auch immer eher besser essen gegangen als so, lass mal heute wieder zur Currybude oder so. Nein, also ich finde das, ich esse wahnsinnig gerne gut. Und schade, dass du mich noch nicht eingeladen hast, wenn du will nur so Kochvogel bist. Da hätte ich auch immer Bock.
Ach so, das machen wir aber als nächstes. Ich werde meine Ravioli, werde ich ja schon aus der Dose rausdrücken.
Ja.
mit Scheiblettenkäse überbacken.
Genau. Um deine eigene Frage zu beantworten, ich glaube, ich habe einfach nur mit den falschen Hayo-Pies abgehangen, die alle nicht so kochmäßig unterwegs waren. Und ja.
Aber und hast du manchmal das Gefühl, dass wenn so in Partnerschaften, also und davon will ich jetzt auch gar keine WG-Partnerschaften und so ausnehmen, aber im Allgemeinen in so Beziehungen, die man so hat, wenn man so zusammen wohnt, dass sich da immer die Person auch gerne unterordnet, die so ein bisschen schwächer in der Küche ist?
Oh ja.
Ja, ne?
Oh ja.
Das ist so durchgesetzt.
Oh ja, genau.
Genau.
Dann ist man bestenfalls noch so eine Art Erfüllungsgehilfe. Hier, schneid du mal die Zwiebel.
Oder? Es war sehr lecker. Danke. Genau. Ey, lass mal anfangen, oder?
Ja.
Mit was fangen wir am schlausten
an? Man fängt immer mit dem Tofu an.
Ja.
Weil der Tofu wird als erstes separat in der Pfanne angebraten.
Mhm.
Und dann wird er beiseite gepackt und kommt später dann dazu.
Okay, sehr gut. Ich hole dir nochmal ein Messer.
So, und dann ist ganz wichtig, das hast du ja eben auch schon im Nebensatz erwähnt, dass du, sag mal schnell, die Feuchtigkeit wegkriegst vom Tofu.
Ja, da bin ich jetzt super gespannt. Warte mal, ich lege das hier noch ein bisschen Küchenkrepp aus. Genau, Markus öffnet jetzt gerade das Tofu-Paket. Kommt noch eine Menge raus.
Richtig viel. Ja. Und wie du siehst, ist es super feucht. Das muss auch so sein. Das geht, glaube ich, nicht, wie man den Tofu lagert. Wollen wir zwei Tofu-Pakete? Dann könntest du
auf jeden Fall gut sein.
Dann haben wir jetzt insgesamt 400 Gramm Tofu. Also ich denke mal, für zwei Personen würde auch 200 lang, aber da ich meinen Maul schon so vollgenommen habe, dass das richtig geil wird mit dem Tofu, können wir auch natürlich 400 machen. So drücken wir den
Tofu raus. So. Ich schneide mal das andere an.
So. So, dann die erste Maßnahme. Ordentlich Küchenrolle. Und dann schön den Tofu abpressen, Feuchtigkeit. Siehst du, Aki, wie viel Feuchtigkeit noch rauskommt? Das muss alles runter.
Okay, warte. Ja, ist schon krass, oder?
So.
Ich mache mal das nächste. Genau, wir pressen jetzt gerade den Tofu auf dem Brett aus.
Und weißt du, was ich dann auch noch mache, wenn ich merke, dass es so, wenn ich mir ganz kurz das Messer noch haben darf? Ich schneide das sogar noch mal in der Mitte durch.
Und dann noch mal.
Und presse das dann da auch noch mal raus.
Das ist gut. Wurde in deiner Kindheit viel gekocht? Also habt ihr viel so familiär gekocht?
Geht so. Meine Mutter war eine lausige Küche.
Ey, ganz ehrlich, ich möchte das jetzt ja gar nicht so laut sagen. Ne? Weil meine Mutter hört bestimmt zu. Aber ich glaube, meine Mutter ist auch eine richtig lausige Köchin. Nein, Quatsch. Nee, die kann das schon. Aber die hat damals nämlich sehr, sehr früh angefangen. Es gab Barbara Rütting. Und das war bei uns so auf dem Dorf das allererste vegetarische Kochbuch.
Oh.
Und ich muss schon sagen, dass ich ja vom Dorf komme und ich eigentlich in meiner Kindheit nichts anderes kannte, als ich glaube, es gibt Fleisch. Und meine Mutter hat nämlich dann angefangen, vegetarisch zu kochen. Ich glaube, das fand ich erstmal befremdlich.
Ist deine Mutter Vegetarierin?
Nee, aber sehr, sehr ausgewählt auf jeden Fall, wenn. Also das ist dann wirklich Fleisch nur ganz selten und dafür eben gut vegetarisch. Und das hat damals Barbara Rütting, ich glaube, eine Schauspielerin und Autorin.
Sagt mir gar nichts.
Hat das irgendwie groß gemacht bei uns.
Aber du selber bist nicht Vegetarier? Nee.
Nee. Aber auch mittlerweile nur noch so, dass ich eben, ganz ehrlich, außer eine Stadionwurst, da ist es mir manchmal dann eben...
Ja, ich weiß genau, was du meinst.
Genau. Guck mal hier, wir haben Knoblauch. Dankeschön. Wir haben gerade Knoblauch bekommen.
Super. So.
Das heißt, wo hast du kochen gelernt? Nicht von deiner Mutter?
Nee, ich habe dann tatsächlich sehr spät angefangen und dann tatsächlich über Internet. Und auch viel, so Internet sich inspirieren lassen und dann ein bisschen rumeiern, rumexperimentieren. Ja, aber wenn ich ganz ehrlich bin, übers Internet dann.
Das ist gut.
So, jetzt haben wir schon ordentlich Feuchtigkeit ausgehend. Jetzt wird das gewürfelt. So mundgerechte Stückchen. Ja, siehst du wohl.
Es ist jetzt schon ein richtiges Trockentofu.
Muss auch sein.
Ey, Markus Wiebusch, ne? Du hast ja fast so große Hände wie ich, ne? Obwohl du größer bist. Ich habe ja riesengroße Pranken. Und du schneidest so grazil jetzt gerade. Das hätte ich nicht gedacht. Ich weiß, dass du ein gefühlvoller, sensibler Typ auch bist. Aber dass du so gut sensibel Tofu schneidest.
Gott.
Das ist jetzt echt schade.
Ich fühle mich nur unter Beobachtung.
Wir müssen nur einen Podcast haben.
So, wir haben fast ein bisschen viel Tofu. Weil für den kleinen Beutel. So, und jetzt kommt, was machen wir jetzt mit dem Tofu? Mit den kleinen, schönen Stückchen hier.
Genau, wir haben hier nämlich einen
Gefrierbeutel. Und in diesen Gefrierbeutel tun wir jetzt einen Löffel.
Da.
Mit einem Löffel, Esslöffel Speisepulver rein, Speisestärke. So, ein bisschen mehr. Und dann ordentlich reinhalten. Das Gelöte.
Ich helfe mit. Ach, siehst du, das ist es.
Das ist es. Man muss es sagen, es ist einfacher
Trick. Die Speisestärke. Im Gefrierbeutel.
Im Gefrierbeutel. Und dann machen wir den Gefrierbeutel zu.
Genau, also wir haben jetzt gerade echt so einen Esslöffel Speisestärke einfach in den Gefrierbeutel geballert. Das Tofu dazu.
Und dann, das ist am meisten Spaß. Jödi. Du nimmst einfach diesen Gefrierbeutel und schüttelst das einfach so lange mit der Speisestärke und den Tofu-Stücken durch, dass du das Gefühl hast, dass sie alles hast. Das kann man natürlich alles in der Schüssel machen. Aber irgendwie... Ich rutsche dann nicht das immer so rüber, wenn man mit den Händen da das
Wiebusch, alles... Wiebusch, schüttelt jetzt gerade die ganze Zeit die Speisestärke.
So.
Ja, jetzt verstehe ich es.
Genau.
Habe ich noch nie gemacht.
Und in der Zwischenzeit hätte ich, wenn wir nicht so nett am Plaudern wären, hätte ich schon mal die Wokpfanne auf die Hitze gebracht und mit ein bisschen Kokosöl auf mittlere bis hohe Temperatur schön angebraten, das Ding.
Das machen wir jetzt. Warte mal. Ich wollte zuerst die kleinere nehmen, aber ich nehme jetzt die größere.
Ja, guck mal, die ist gut, ne? Die ist gut.
Oder reicht es nicht?
Doch, doch. Ist das auch Teflon? Teflon geschichtet?
Natürlich. Ja, ja. Natürlich nicht. Das ist eine Profi. Also, man muss ja nochmal sagen, wir sind ja in so einer absoluten Profiküche, wo man erstmal auch so ein bisschen überfordert ist. Ich habe mich mittlerweile schon ganz gut dran gewöhnt. Guck mal, das ist, glaube ich, jetzt schon so eine richtige Pfanne. Die hat auch schon ein paar Jahre auf dem Kerbholz.
Die wird das böse.
Hast du Angst, dass es anbrennt?
Nein, nein, sie würde es schon tun.
Komm. Ich mach mal an den Ofen. Wie brätst du das an? Richtig heiß?
Mittlere bis hohe Hitze. Tofu, das ist auch das Geile an Tofu. Tofu verbrennt ja nicht wirklich, habe ich das Gefühl. Der wird halt nur ein bisschen zu hart, da muss man ein bisschen aufhören, aber er verbrennt ja nicht irgendwie. So, jetzt haben wir ein bisschen Kokosöl hier, ein bisschen vorbereitet. Hast du schon Hitze?
Ja. Ja. Wie ist das, mit seinem Bruder in einer Band zu spielen?
Scheiße. Wenn du
ihr seid die Gallaghers aus dem
da haben sie schon Szenen abgespielt.
Ja.
Also das, wenn du dein Mann, du weißt also, wie das auf Tour ist. Irgendwie bist du ja die ganze Zeit dann noch im respektvollen Umgang und alle, irgendwann sind die Nerven zu Fuß, man hat einen Tourkoller, dann sagst du deinem Bandkollegen, hier, kannst du mir mal bitte die Butter reichen oder kannst du mal bitte das Bier rüberstellen. So ganz normal. Und zum Bruder sagt, ey, kannst du Ficksau, hast du ja Bier schon wieder hierhin, was soll der Scheiß? Und dann geht's wieder,
Streitet ihr euch oft oder was?
Nein. Ja, wir sind schon aber auch ein bisschen, ja, wir sind manchmal schon ein bisschen, wir sind halt Brüder, ja, so Gallagher trifft es am nächsten. Wir haben halt nicht so den Respekt, wie ich vor den anderen Respekt habe, weil wir schon zu viel. Ja. Und dann sind wir auch zu unterschiedlich und dann, ja. Wir sind ja Brüder.
Und aber schreibt ihr viel zusammen eigentlich?
Nein, nie.
Nie, ne?
Nein. Mein Bruder kann ich nicht zusammenschreiben. Mein Bruder ist, er ist auch der sozusagen der Letzte, der in die Band gekommen ist und der ist auch nicht so, ich muss es so sagen, so der Musiker vom Herrn. So. Aber ich fand das total geil, dass er in die Band gekommen ist. Ich mochte das total gerne, weil ich hatte in der Jugend auch ein bisschen angespanntes Verhältnis. Wir haben uns auch in den 90ern auch ein bisschen verloren. Und dann habe ich ihn in den Nullerjahren, einfach in den Nullerjahren zu Ketka geholt. Und dann hatten wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Trotz diesen ganzen Streitereien auf Tour, wenn der Tourkoller raus. Ich glaube, die Hitze kannst du ein bisschen höher machen.
Ja, ne?
Ja.
Gib nochmal einen drauf. Warte mal.
Ah, jetzt. Now we're talking.
Jetzt hört man es auch.
Genial. So ein bisschen warte ich dann immer noch so
ein bisschen Kokosöl drin. Aber genau. Muss sagen, guck mal, das wird sehr schnell heiß.
Okay, merkst alles du? Klar. Dann pass auf.
Okay.
Hier haben wir schon den Tofu, den wir ja natürlich.
Jetzt wird gleich so zischen. Ich drehe noch mal ein bisschen runter.
Ja. Oh ja. Oh, das wird ja wahnsinnig schnell heiß.
Merkst du?
Alter.
Warte du lieber noch mal einen Augenblick, bevor du es reinmachst. Okay, ich muss sagen, es qualmt hier gerade, aber wir haben ein Gasherd.
Komm, wir machen no action, no fun.
Aber es ist schon krass, wie man das Kokosöl riecht.
Euch?
Ja, mach mal. Aber bitte nicht verbrennen.
Alter.
Ne?
Wahnsinn. So.
Na, ich finde es auch ganz schön mutig, seinen Bruder so mitzunehmen, weil ich eigentlich immer so, für mich war Musik machen eigentlich immer genau das, wo man
das ist jetzt wahnsinnig lame, aber es ist für die Pfanne fast ein bisschen, obwohl, ach komm, was soll der Geiz.
Wir machen noch ein bisschen rein. Dass man auf Tour auf jeden Fall das, was man sonst so im Leben mit sich hatte und so weiter, eigentlich vergisst.
Ja.
Und deswegen finde ich es total mutig, als Brüder überhaupt sowas zu tun. Was brauchst du?
So, pass auf. Und was ich dann noch mache, ich lasse den einbraten. Das ist, jetzt werden wir schon so irgendwelche veganen Restaurantbesitzer, dann nehme ich ein bisschen Currypulver. Ich weiß auch nicht, das macht man bestimmt nicht. Und haben wir noch mal so einen kleinen Löffel.
Einen ganz kleinen oder so?
So ein. Okay. Und beträufel das so ein bisschen, den Tofu so ein bisschen mit Curry. So dass die Pfanne ein bisschen Hitze kriegt, ne? Bisschen Geschmack vom Curry aufnimmt. So, pass auf. Und das, also,
schwenken?
Ja, kannst du schwenken. Und dasselbe noch mal ein bisschen mit dem Paprikapulver.
Ah, sehr schlau.
Edelsüß. Ganz, davon nehme ich meistens immer noch ein bisschen weniger. Warum, weiß ich nicht. So, und das muss jetzt erstmal schön durchbraten bei regelmäßigen Schwenken.
Aber guck mal, es wird gerade schon so ein bisschen knackig, merke ich.
Upsa.
Scheiße, du bist so groß, du stößt dich ja im Abzugshaube. Wir wissen. Ey, aber man riecht schon, Nicht so?
Ja, hier.
Riecht's wie zu, also bist du zufrieden jetzt hier, oder?
Ja, ja, das wird schon.
Ist gut. Genau, das angewürzte Tofu.
Ist tatsächlich
zu heiß?
Könnte es zu heiß sein. Das ist jetzt gerade so ein bisschen der X-Faktor in der Gleichung.
Jetzt ein bisschen. Jetzt habe ich echt so auf schmalste Flamme gedreht.
Ist jetzt niedrigste?
Ja.
Ja, das geht jetzt mit leichten, regelmäßigen Schwenken, Durchschwenken immer so ein bisschen vor sich hin.
Wie lang muss das?
Bis die so knackig. Bis die so, denkst du, jetzt sind sie so knackig.
Ey, die sind jetzt gerade schon mega knackig, ne?
Findest du?
Mhm. Wollen wir nochmal runterstellen?
Ja.
Fängst du da schon an zu salzen?
Nein, Gott bewahre.
Nein, da. Das kommt alles über die
also
Paste.
Also ich habe jetzt die Currypaste, die Curry. Und da ist Paprikapulver. Durch die weiteren Verlauf, da wird das schon doch salzig genug alles. Da kannst du dich drauf verlassen.
Sehr gut. Ist jetzt schon geil. Fehlt eben Salz, aber kommt später.
Also bei Salz, da bin ich, den Tofu jetzt salzen, da bin ich vorsichtig, weil es wird noch ganz schön würzig und salzig, das Essen.
Tofu hat eine mehr als 2000 Jahre alte Tradition in China und Japan und wird als Eiweißquelle geschätzt. Das chinesische Wort Tofu heißt frei übersetzt geronnene Bohne. Tatsächlich ist Tofu nichts anderes als Quark aus Sojamilch. Ein erster Mythos zur Erfindung des Tofu geht in die Han-Dynastie 2006 vor Christi zurück. In seinem Bestreben, die Unsterblichkeit zu erlangen, experimentierte Louis An, der Enkelsohn des Kaisers Louis Bang, irgendwo in den Bergen der Provinz Anhui. Es gelang ihm zwar nicht, Pillen und Mittel gegen den Tod zu entwickeln, aber bei einem seiner Fehlschläge versetzte er wohl Sojamilch mit Meersalz. Dieses enthält das Gerinnungsmittel Nigari, welches noch bis heute zur Tofu-Produktion verwendet wird. Und so verwandelte sich die Sojamilch im Topf des Regentenenkels in Sojabohnenquark. Seine Heimatstadt Shushan beansprucht doch bis heute den Titel Heimatstadt des Tofu. Okay, sorry, ich habe mich da jetzt vielleicht ein bisschen reingesteigert, aber ich finde es ganz schön interessant.
So, und wenn ich jetzt, wir sind ja so nett am Plaudern, deswegen geht das hier ein bisschen so durcheinander. Aber in der Zwischenzeit, wo ich das so alles so in Ruhe vor sich hin brutzelt, die Tofu-Stücke, kümmere ich mich meistens immer um den Brokkoli und die Paprika. Die werden jetzt in mundgerechte Stücke so rein.
Schnell, komm, wir waschen das noch einmal ab. Meinst du Tofu wieder runterdrehen?
Nee, ich guck gleich nochmal. Was der geneigte Zuhörer jetzt nicht sieht. Der Tofu kriegt so eine schöne Bräune. Das sieht dann auch gut aus.
Der sieht aber echt gut aus. Ja. Ich meine, die Paprika, ich wasche die nochmal ab. Wie viele Jahre bist du jetzt Musiker?
Ja, genau. Mit 16 wurde mir ein Freund, hat mir auf der Gitarre Breaking the Law von Judas Priest beigebracht. Das war der erste Riff, den ich spielen konnte. Und dann war es vorbei. Dann habe ich eine Gitarre gekauft, mit Freunden dann so Songs rausgehört, rumgediddelt. Und dann war für mich natürlich der Glücksgriff, dass ich irgendwie dann so eine starke Affinität zum Punk hatte. Und dann habe ich die ersten Songs geschrieben, und nachdem ich die ersten Songs geschrieben habe, ging es auch gleich auf die Bühne. Weil das ist ja so, wenn du Punkmusik machst. Und dann hatten wir so illustre Songs wie Johannes Paul, halt dein Maul, oder so Lesbild, ihr Idiot. So die ersten Songs, die ich geschrieben habe. Und die wurden dann gleich performt und auf die Bühne. Und das ging dann auch relativ schnell, dass man auch so da im Süden Hamburgs, in Harburg habe ich die ersten Konzerte gegeben, so eine Anhängerschaft hatte. Und dann ging das halt so.
Wann bist du rüber nach Hamburg?
Also ich bin 77 von Niedersachsen dann nach Hamburg gezogen mit meiner Mutter. Und da bin ich natürlich mit. Und dann habe ich die ganzen 80er im Süden Hamburgs verbracht. So, das ist jetzt gut. Das packen wir jetzt mal auf einen extra Teller.
Wo habt ihr in Hamburg gewohnt?
Veddel. Kennst du die Veddel?
Ja, kenn ich. Genau.
Das war 77 noch, man muss es so deutlich sagen, sozialer Brennpunkt. Jetzt mittlerweile ist das ja studentisch durchgentrifiziert fast schon. Und Wilhelmsburg, ja, ist recht. Wilhelmsburg habe ich dann Abitur gemacht. So, das war meine Hut. Und im Süden Hamburgs angefangen mit Musik machen in Harburg. Und da halt unter dem illustren Titel Die vom Himmel fielen, hatten wir mit uns halt 200 Leute im Jugendzentrum.
Was so krass ist, ne? Also, weil bei mir war es nämlich auch so, ich habe auch Jugendzentrum-Konzerte gespielt und wir hatten unser erstes Konzert in Braunschweig im Jugendzentrum Heidberg.
Ah ja.
180 Leute ausverkauft. Damals meine Band, ich war Schlagzeuger, Asshole Power Generation, ich war 14. Und da muss man schon sagen, wie gut, das war damals so ein Crossover, also ich, genau, ich weiß gar nicht so, Such a Search,
Rage Against the Machine.
Xbox. Jetzt hätte ich es nicht gesagt, aber genau. Aber so, also genau.
Rage Against the Machine.
Mr. Ed Jumps the Gun-mäßig, sag ich
mal. Oder Rage Against the Machine, wie man ja, will.
Genau. Und wie schön eigentlich, ne, dass in so gewissen Szenerien das dann doch voll ist.
Genau. Für die geneigten Zuhörer, während wir hier so plaudern, ich schneide den Brokkoli und dann nehme ich eigentlich nie den ganzen Brokkoli, weil das ist dann auch immer viel zu viel, sondern so ein paar Röschen. Stiel lasse ich auch eigentlich immer weg. Den bewahre ich dann auch für schlechtere Zeiten. Und das Ganze so in so mundgerechte Stücke. Ja, weiß ich nicht, so vielleicht.
Markus, soll ich schon mal die Paprika weghacken?
Oder? Ja, genau.
Guck mal, ich bin ja 80 geboren, aber ich weiß irgendwie, kann das sein, ich habe meinen Bruder nämlich heute nicht erreicht, dass der deine Musik schon gehört hat, als ich 12 war?
Natürlich. Da warst du 92. Also mein Punk-Durchbruch war 93 mit But Alive.
Ja, dann, da ging es also, dann halt über... Genau, ich komme nämlich gerade über But Alive, weil das hat er nämlich gehört, dann hat er wahrscheinlich eher 93, 94
ja, But Alive gehört. Also 93 ging es dann halt auch rasend schnell, muss man sagen. Also das war schon dann auch so... Oh, wo kommen denn jetzt hier in München auf einmal die 300 Leute her? So, ne? Also das war schon, dass man ab dem ersten Album gleich touren konnte und dann bundesweit, das war schon ja, ganz schön aufregend.
Und der gab es immer eher den triftigen Grund, Gitarre zu spielen und oder gab es eigentlich bei dir immer schon das Textbuch?
Also ich war von der ersten Sekunde an, wo ich Musik gemacht habe, habe ich ehrlich gesagt auch gleich Songs geschrieben.
Ja,
also habe immer gleich so von den Songs. Also ich habe mich auch nie groß mit Tonleitern aufgehalten, sondern immer gleich. Ich kann auch keine Solos spielen. Ich habe immer nur so Akkorde und Songs schreiben und wie kriegt man jetzt da ein Refrain und was? Wie macht man jetzt, dass es halt noch mehr Power und noch mehr Druck hat? Und so gesehen war das halt für mich. Ich bin auch ganz, ganz schlecht in Noten lesen, Noten. Ja, mittlerweile kann ich natürlich Noten und ein bisschen auch Theorie, aber das war nicht nötig damals.
Hast du damals Konflikte mit der Polizei?
Es gab ein paar Situationen, wo ich in Konflikte geraten bin, ja. Also zum Beispiel, es gab so einen Skinhead-Angriff auf Jutz Neuwurmsdorf, die von Mömmelfehl noch sogar. Da gab es dann halt Polizei und Auseinandersetzung. Und sonst, also du meinst jetzt nur im Band-Kontext oder auch so als Privatperson?
Nee, im Allgemeinen, ich wollte dich das eigentlich schon immer mal fragen.
Naja, ich war ja natürlich mal auf Demonstrationen so und dann
ja.
Laufen, wenn man das Gefühl hatte, man müsste jetzt laufen. Aber ich bin nie erwischt worden. Ich war auch nie erste Reihe.
Ja.
Ja,
ja genau, weil bei mir ist es so, ich bin erst einmal im Leben eingekesselt worden. Das aber, glaube ich, auch eher aus Versehen. Und ich finde das dann schon, wenn man eben so einen gesellschaftlichen und auch politischen Bums hat in den Texten, finde ich die Frage nämlich eigentlich ganz interessant.
Also die Frage, ob ich jemals auch sowas Traumatisches erlebt habe, so wie so ein stundenlang Kessel oder so, das kann ich bestreiten. Ich war einmal im Kessel, da war ich aber als St. Pauli-Fan in Rostock. Und da war ich ehrlich gesagt auch ganz froh, dass wir im Kessel waren. So.
Ja, okay,
von so einer Bullerei. So wurden wir dann so im Kessel zum Stadion geführt. Und
so eine Schutzkessel.
Ja, ja. Und da war ich ehrlich gesagt auch ganz froh. Aber ich wurde nie eingekesselt und habe dann so lange und um einen rum mussten Leute auf Toilette und mussten auf dem Boden urinieren, was man auch so gehört hat. Das habe ich nie erlebt. Ja. Aber ich weiß zum Beispiel, unser Gitarrist Erik, der hat auf einer Demonstration ist dann in den Bullenfänger geraten, Finger gebrochen und weiter. Der hat ihm einfach so im Vorbeigehen die Finger gebrochen und ist dann weitergezogen. Also das finde ich dann ja schon noch hart.
Ja, wenn man in so eine Paprika beißt, hört sich es auch an, als würde den Finger gebrochen werden. Guck mal.
Ja, so, da ist er durch. Wir kommen ins Plaudern, Aki. Wir dürfen hier nicht nachlassen, sonst wird das hier nichts. Ne?
Hey, ganz ehrlich, wir haben alle Zeit der Welt, außer wenn jetzt jemand sagt, ich möchte, nee, sogar Pellkartoffeln mit Quark würden wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern als dein Gericht.
Ja, genau. Normalerweise, also jetzt, was jetzt? Wir haben den Brokkoli geschnitten, wir haben die Paprika geschnitten. Gleich schneiden wir noch die Zwiebel, aber wir wissen, als erstes müssen die harten Dinger...
Im Garten.
Die harten Gemüse im Garten.
Jetzt kommt erstmal der Brokkoli in den Kessel.
Ja, dann die Paprika, dann die Zwiebel und als letztes der Knoblauch. Wollen wir dann schon mal, wenn wir konzertiert gleich die Zwiebel schneiden, dann müsste das alles... Oder wollen wir erstmal die Zwiebel schneiden und dann alles hintereinander?
Soll ich die mal durchhacken?
Ja. Dann mache ich die Knoblauch.
Eine reicht, ne?
Eine Zwiebel. Oh, hier sind ja Riesendinger. Ja, das ist lang dicke.
Ich mag das immer gerne, die Zwiebeln zu schneiden. Dann weiß man immer offenbar abends, was man gemacht hat. Und am nächsten Tag auch noch. Benutzt du so Handschuhe in der Küche?
Nein, nie. Magst du Knoblauch?
Ich mag das ganz gern.
Und bist du dann immer so vorsichtig, weil nächsten Tag muss ich noch singen oder so? Oder irgendwie Probe
noch? Nee, das nicht. Aber bei mir ist es mittlerweile so, dass ich irgendwie zu viel Knoblauch nicht mehr vertrage, seitdem ich, weiß ich nicht, ich glaube jetzt, seitdem ich irgendwie über 40 bin.
Verkriegst du nicht?
Ja, irgendwas ist komisch. Also, ich liebe das, aber wenn das zu viel ist, so eine...
Oh, dicke Dinger.
Geil. Dicke Dinger, ne? Dann nehmen wir auch, mach ruhig alles rein. Nee, aber so eine Aioli kann ich nicht mehr. Geht's mir irgendwie nicht gut.
Ja, ich weiß nicht, ein bisschen, was du meinst. Wo ist denn der Müll? Ach, hier ist der Mülleimer.
Und ich mag auch manchmal so dieses hamsterige Gefühl nach so einer Aioli oder nach sowas hartknoblochigen. Stehe ich irgendwie nicht mehr drauf. Markus klopft jetzt den Knoblauch an. Ich hack jetzt hier die Zwiebel weg. Ja, ist gut.
In der Zwischenzeit kümmern wir uns um die Pfanne und sorgen dafür, dass noch ein bisschen Hitze draufkommt.
So mittlere, ne, wieder. Komm, ich hack die hier nochmal kurz fertig.
So, wo waren wir gerade?
Wir waren gerade da, dass ich ja sagen muss, dass so meine Zeit, als ich meine Frau kennengelernt habe und ich nach Hamburg bin, das habe ich dir, glaube ich, aber irgendwann auch schon mal erzählt, das war ja meine Wahnsinns-Kettka-Zeit. Ne?
Ach, das wusste ich.
Habe ich dir so oft schon mal erzählt?
Nee. Ach, guck, was hier für Dinger rauskommen.
Ja, und...
Als du nach Hamburg bist, war das Kettka-Zeit. Und dann das erste Album, und Landungsbrücken raus und alles.
Welches Jahr war das nochmal mit Landungsbrücken?
2002.
Ja, genau. Weil ich bin ein bisschen später gekommen, 2 Jahre später, aber es macht nichts, wir haben es trotzdem gehört.
Von 1991 bis 1999 war Markus Wiebusch Sänger und Songwriter der Punkband Bud Alive. Er gründete sein eigenes Label BA Records, aus dem dann später das Grand Hotel von Kleve entsprang. 2001 gründete er Kettka. Er gilt als Entdecker von Olli Schulz und Thies Ullmann, hier Ulo genannt, und er hat neben Landungsbrücken raus eine Menge toller Songs geschrieben. Mein Anspieltipp für euch ist Der Tag wird kommen. Stark.
Und das ist ja sowieso meine Verbindung nach Hamburg. Und als wir uns dann jetzt zusammengetan haben, um auch mal selber, also um zusammen Musik zu machen.
Ja.
Und auch mit dem Ulo, ist das für mich natürlich sowieso eins weg von der Bucketlist. Soweit muss ich schon mal sagen.
Eins weg von der, dass du mal mit mir zusammen Musik machst oder wie?
Ja. Also mit euch beiden, aber irgendwie war das für mich und ist das für mich nach wie vor großes Tennis.
Ja. Dazu muss man aber sagen.
Wo hast du die Nummer geschrieben?
In welchem Raum?
Oder ja, was? Wo genau? Will ich jetzt gerne mal wissen.
Also das
interessiert mich. Darf ich das fragen?
Ja, klar, auf jeden Fall. Also das Ding ist halt, ach man, tatsächlich ging es mir zu dem Zeitpunkt nicht so gut. Und alle Klischees erfüllend, wenn der Künstler richtig leidet, dann schafft er die größten Werke. Das muss man leider, was Landungsbrücken raus angeht, ein bisschen zugeben, weil ich hatte 1999 alle meine Bands verlassen. Ich habe Bad Alive verlassen, ich habe Rand am Plan verlassen, ich habe mein Studium gehasst. Ich hatte eine Beziehung, die in den Arsch ging und ich wusste nicht mehr weiter. Und dann habe ich gedacht, mache ich jetzt noch weiter Musik? Ich bin schon über 30, kann ich das jetzt noch machen? Und dann habe ich gedacht, so komm, einen Schuss hast du noch im Köcher. Und dann habe ich ich war buchstäblich arm. Ich hatte keine Einnahmensumme, weil ich die ganzen 90er über nur in Bands gespielt habe und habe so wirklich von der Hand in den Mund, und ich weiß gar nicht, bisschen Backkatalog von Bad Alive, aber das war alles wirklich wahnsinnig wenig Geld.
Also, brotlos eben. Brot,
also wirklich brotlos. Ja. Thies auch. Thies war damals auch schon ein sehr, sehr guter Freund. Der kam dann auch immer zum Markus, ich habe so einen Hunger, und kam zu mir zum Essen. So, und ich hatte nur 2 Pizzen und die gab es dann so. Nee, es war wirklich schon auch so ein bisschen eine verzweifelte Zeit. Und da habe ich gedacht, so einen Schuss hast du noch im Köcher. So. Und da habe ich relativ viel Glück in einer Neustadt gewohnt, über so eine Genossenschaft. Habe eine Genossenschaftswohnung gehabt. Und habe da dann das erste Album komponiert. Und zwar ja, in so einem, mir geht's nicht so gut, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich hasse mein Studium, aber ich weiß, ich kann gute Songs schreiben und habe dann so Landungsbrücken und ich danke der Academy, Money Left to Burn und die ganzen Dinger geschrieben.
So eine Wahnsinnsplatte auf
jeden Fall. Die Platte ist schon aus heutiger Sicht auch geil. Und es ist auch deswegen so erstaunlich, weil die Platte ist, relativ leicht und schnell geschrieben. Also heute brauche ich immer so 2 Jahre irgendwie, weil ständig grübel, ist das gut genug? Und die Texte, Textzeile nochmal ran. Ich weiß, Landungsbrücken raus, das hat nicht lange gedauert. Also es hat wirklich, der Text, also Balkon gegenüber habe ich an einem Nachmittag geschrieben.
Ja.
Ja. Es ist sehr, sehr schnell alles passiert. Etwas sehr, sehr angenehm.
So, was wir jetzt also machen. Also der Brokkoli ist offenbar echt schon, den haben wir ganz gut angebräunt.
Nimmst du jetzt mal das Messer und haust du mal die Paprika, genau.
Ich mach das einmal mit der Hand. Genau, wir machen jetzt die Paprika dazu.
Genau.
Die ist auch immer einigermaßen mundgerecht gewürfelt, kann man sagen.
Was ich dann noch mache, ist jetzt entweder die Currypaste oder, ach komm, was soll der Geiz? Wir schwenken das jetzt noch 2 Minuten durch. Dann kommt die Currypaste. Oh, weiße Schwede. Mal so, haben wir eine Gabel? Eine Schere?
Nö, ich schneide die auf dem Messer, komm her. So?
Ja.
Riech mal. Riecht köstlich. Ich sag mal, kreuzkümmel.de. Daran haben sie nicht gespart.
So.
Ich schwenke den Bock ein bisschen durch.
So, um jetzt nochmal den geneigten Kochfan zu informieren. Brokkoli und Paprika schön anbraten. Und dann Zwiebel und nach so 1-2 Minuten Zwiebel und Knoblauch hinterher. Genau.
Ja. Yeah. Alter, du hast jetzt echt eine riesengroße Knoblauchzehe reingeballert, ne?
Komm, Agi.
Okay, alles klar. Scheiße. Wir werden jetzt morgen richtig dreckig gehen, du. So.
Das versendet sich.
Ne?
So. Auf den Herd damit. Und jetzt kommt auch schon die Currypaste. Dann nimmt man so, ich sag mal, 2 Esslöffel.
Ist jetzt schon köstlich. Ich hab grad schon mal genascht. Ey, keine Ahnung warum, ne, aber ich finde einen Brokkoli auch mal so in 2 Minuten angeschwitzt, völlig in Ordnung
zu essen. Total. Upsa.
Ich wasche mir kurz mal die Hände, ich habe gerade hart ins heiße Kokosfett gefasst.
So, die Currypaste schön in der Pfanne so verteilen, damit sie auch schön Hitze kriegt. Und dann wird auch schon die Kokosmilch.
Soll ich noch ein bisschen aufdrehen eigentlich?
Ja.
Ja. So, ich gehe jetzt hier ganz kurz mal in die Kokosmilch ran. Oder ich steche die mal an, oder wie man sagt, ne?
Ja.
Ich durchmix die mal.
Ja, ne? Genau, sehr gut.
Ja, das geht. Nimmst du da das ganze Döschen?
Ja. So, Currypaste ist gut verteilt.
Seid ihr aus Grundprinzip nie zu einer großen Plattenfirma gegangen oder ist es dann mit der eigenen eigentlich schon so gut gelaufen am Anfang?
Nee, das war ja. wir wollten den Deal, ne? Wir wollten den großen Deal. Also als wir dann halt die ersten Songs, Reimer und ich die ersten Songs geschrieben haben, haben wir auch gesagt, so, ey, das so eine Art von Musik, ne? Die fehlt doch in Deutschland. Also es ist nicht Deutschrock, es ist auch nicht Hamburger Schule, es ist irgendwas anderes.
Ja.
Und da habe ich gedacht, so, da werden wir wohl einen Deal für kriegen. Rein damit.
Kokosmilch rein.
Und ein bisschen, oh, jetzt können wir ein bisschen runterdrehen. Genau. Oh
yeah. Ja, so ist besser.
So, und das muss jetzt unter geringer Hitze, also sehr geringer Hitze, so 10 Minuten so durchköcheln.
Und dann wart ihr damals unter geringer Hitze bei Plattenfirmen und die haben nichts.
Ja, es war wirklich absurd. Es war wirklich demütigend und absurd. Es hat sich nämlich so zugetragen, dass wir halt so richtig gute Demo, also wir haben Landungsbrücken raus und Balkon gegenüber ausgetrunken, haben wir überall hingeschickt und so, ah, ist doch gar nicht schlecht und so, machen wir Showcase gespielt, oh, ohne Ende.
Damals hat man noch Showcase gespielt.
Und dann war das so, ihr seid viel zu alt. Der deutsche Text war 2002 auch noch nicht so das heiße Thema. Es war noch vor Wir sind Helden, ne? Die kam ja 2003.
Stimmt.
Und das war 2002 alles noch nicht so, dass der deutschsprachige Musik da richtig am Start war. Aber das sieht schon sehr gut aus.
Ich habe damals mein erstes Showcase, fällt mir gerade auf, mit meiner damaligen Schülerband im Velvet in Braunschweig gespielt, an der Puffstraße, an den Bordellen. Und es waren 8 Zuschauer da bei dem Showcase, weil das kannte ja noch keiner. Es waren irgendwie 4 Plattenfirmen-Heinis da. Und meine Oma war auch noch mit.
Oh, now we're talking.
Und ich habe damals 3 Tage vorher nicht schlafen können und bin mit meiner Oma an dieser Bordellstraße vorbeigegangen. Und die hat dann zu einer Prostituierten, die da in so einem Fenster saß draußen, gesagt, Chapeau, junge Dame, Sie haben ordentliche Birnen. Daran kann ich mich noch erinnern.
Kurze Anekdote, ich habe von meiner Oma das Kochen gelernt. Meine Großtante, die Schwester meiner Oma, hatte damals in Schöppenstedt, einem kleinen Dorf, einen Gasthof. Und da war ich immer nach der Schule. Und beide Omas haben dann dort immer gekocht. Und ich habe da rumgehangen und ich glaube, das erste Mal gehackt. Und das erste Mal was richtig Tolles gegessen habe ich da in dieser großen Küche.
Und dann sind wir eben in dieses Velvet gegangen, was eigentlich so ein Club-Puff, keine Ahnung was war. Da hatten die uns reingebucht. Und es war einfach unterirdisch schlecht. Und es hat damals auch überhaupt nicht funktioniert. Und dieses Spielen vor Plattenfirmen, wenn dann nur so 3-4 Leute da waren, war ja sowieso das Allerbitterste. Ja, die Bittstellung in der Musik ist sowieso das Schlimmste.
Das Lied kann ich leider nicht ganz so singen, weil wir, das klingt jetzt auch wieder ein bisschen eitel so, aber dadurch, dass ich bei Butter Life gespielt habe und Butter Life dann aufgehört haben, gab es in jeder Stadt eigentlich so einen Pool so von 100 Leuten, die gesagt haben, so, oh, der Markus Wiebusch macht was Neues, da gehen wir mal hin.
Stimmt.
Genau, und 100 Leute hatten wir eigentlich immer, auch gerade in Berlin und Hamburg. Aber es war natürlich trotzdem eine einzige Demütigungsveranstaltung. Es war wirklich, weil man war natürlich dementsprechend aufgeregt und man war so in der Hand von irgendwelchen DNAs so, ne? Und die haben dann so einem so gesagt, so, ja, den einen Song finde ich ganz gut, aber könnt ihr noch mehr Songs aufnehmen? Oder Songs aufnehmen, das war ja dann auch verbunden mit Tausenden von Euro wieder in die Hand nehmen. Und man war schon richtig arm. Und die sagen so, ja, nimm noch mehr Songs auf. Und wo soll ich das Geld hernehmen? Und dann da sagtest du, verkaufe ich jetzt meine Verlagsrechte? Teuer. Und wie mache ich das jetzt? Und so. Also das war schon eine verzweifelte Zeit. Das kann man nicht anders sagen. Und wir wollten halt den großen Deal. Keiner hat uns irgendwas angeboten, was wir auch nur hätten unterschreiben können. So. Also wirklich absurd. Und dann hat Daniel Lieberberg, unser Freund Daniel Lieberberg, hat gesagt so, hey, mach das doch selbst. Du und Thees. Hat zu mir und Thees gesagt, mach das selbst. Und dann haben wir das Grand Hotel gegründet. Und dann haben wir die erste Platte mit ein bisschen Startkapital von Mama ausgehauen. Also ja, Mama hat nochmal 15.000 in die Runde geschmissen und ich habe die dann auch sofort zurückgezahlt und dann haben wir das Grand Hotel gegründet und dann kam Thees mit Tomte hinterher und sowas. So, was ist, ich muss ein bisschen, schmeckt das leider nicht. Also, jetzt.
Danke, Markus.
80% der Arbeit sind schon getan. Was jetzt passieren muss, ist, das muss noch schön durchköcheln, damit der Brokkoli schön weich wird. Geringe Hitze, 10 Minuten durchköcheln. In der Zwischenzeit, neben dem nett plaudern, machen wir den Koriander und die Chili schneiden wir klein und die können wir dann, das zwei, also Chili nicht, machen wir nur eine, das ist mir dann zu scharf. Wie schmeckt dir das? Oder sollen wir noch ein bisschen Salz und Pfeffer hinterher machen?
Also ich würde jetzt hier, aber wie gesagt, ich bin also auch. Also
ich muss auch nochmal probieren.
So bei Salz bin ich immer so ein bisschen, ich übersalze gern. Also ich würde jetzt noch ein bisschen Salz dran machen. Aber sag mal, Markus,
oh ja.
Was ist eigentlich mit dem Reis?
Oh ja, stimmt, den haben wir ganz vergessen.
Ist nicht so schlimm.
Wir kommen aber auch ins Plaudern hier, ne?
Ich hole mal ein Töpfchen, ne?
Alter Schwede.
Aber ist, also, gut, ist gut, wenn das ein bisschen durchzieht.
Nochmal eine Regel. Wenn ihr zu viel Currypaste nehmt.
Wie du gerade, oder?
müsst ihr nicht mehr Pfeffer.
Warte. Ich fand auch, es hatte ganz guten Zug. Ey, man merkt, wie krass Limette, ne, geil ist für das Gericht, weil ich finde, es fehlt gerade so ein bisschen Säure.
Ja, ja, die kommt später.
Das kommt später. Und wie gesagt, von meiner Seite aus noch ein Hauch Salz, sonst schon mal richtig gut.
Ja, ich hab grad gesalzen. Ach du Scheiße. Ja, ich schneide gerade die Paprika und da fällt mir ein, dass sie wahrscheinlich knüppelscharf ist.
So.
So war das damals in den Nullerjahren, um den Bogen wieder zurückzuspannen.
Und dann habt ihr damals Olli Schulz noch dazu gestylt.
Ja, Olli Schulz war schon vorher ein ziemlich guter Freund von mir. In den 90ern hatten wir sehr, sehr viel Zeit verbracht. Der hatte halt ein unfassbares Faible für Musik, konnte aber zu dem Zeitpunkt, wo ich kennengelernt, kein Instrument spielen. Und da konnte er jetzt kein Spiel, hat eine Platte gemacht. Das war wirklich absurd schnell.
Voll gut.
Ja. Und das waren auch unsere Heydays, muss man sagen. 2002 bis 2005 waren von der Plattenfirma die absoluten Heydays.
Ja, weil aber auch alles, wie sagt man heute neudeutsch, Hype war.
Ja, genau.
Ne?
Ja, das war.
Das der Anfang war.
So. Ja, es ging aber auch, Einstein kam ins Rollen, weil uns Tagesthemen, großer Bericht in den Tagesthemen, ist die FAZ aufgesprungen, weil die FAZ aufgesprungen ist, konnte der Spiegel nicht mehr Nein sagen. Das war so ein, da kam irgendwie Einstein ins Nächste ins Rollen. Ja, und das war halt ganz geil.
Gibt es aus der damaligen Zeit irgendwelche Entscheidungen, die du heute anders treffen würdest, also die du anders gemacht hast?
Ja, wir hätten Gisbert sein können und ich habe gesagt, was will dieser Reinhard May hier?
Gehst du zu Knüppel?
Ja, ich bin ein riesen Fan geworden. Gisbert und ich, wir lachen auch immer nur noch, wenn wir uns sehen und darüber nachdenken und so. Gisbert hätte ich gerne gesigned. Hm. Was sagst du?
Ich sag köstlich.
Köstlich, ne?
Mhm. Das Reiswasser kocht nämlich schon gleich, weil der Herd wirklich drauf.
So schön schnell
Hitze. Wenn man braucht, dann kriegt man Hitze.
Ja, das ist tatsächlich.
Niedrige Hitze ist ein bisschen schwierig.
Der E-Herd, den ich so habe zu Hause, der ist dann nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was willst du machen? Jetzt kommt der Koriander.
Was ist das Schlimmste am Beruf, Musiker sein?
Die Phasen der zum Teil wochenlangen Unproduktivität, während man auf der Suche nach dem Werk ist. Und dann schreibt man einen Song und sagt so, oh nee, gehst du zum nächsten Song? Oh nee. Und dann hast du so 10 Wochen verbracht und du hast so original nach Bruttosozialinlandsprodukt-Maßstäben hast du nichts gemacht. Also du hast 10 Wochen original nichts gemacht. Kannst alles wegschmeißen und fängst wieder von vorne an und denkst. Und dann kommt das, denke ich, weiß nicht, ob du das kennst, aber wahrscheinlich nicht so. Aber du bist ja auch noch nicht so lange am Start wie ich, dass du sagst so, Zenit überschritten, ich schreibe nie wieder einen guten Song. Ich habe einen Zenit überschritten. Aber das sind so Phasen so und dann denke ich so, da muss ich jetzt durch und dann schreibe ich Sommer 89. So, weißt du? Ja. Aber ich habe manchmal so Phasen, wo ich denke so, guck mal, Bruce Springsteen schreibt auch keine guten Songs mehr oder der von The Cure oder die von Depeche Mode, Zenit überschritten, das war's.
Ja, aber ich glaube, das ist auch immer so eine, also ich glaube ja dran, aber ich bin ja sowieso nochmal, also du bist auch, glaube ich, ein Arbeiter, aber ich bin ja eben auch eine Mega-Arbeitsbiene und ich muss eben mich da wirklich zu meinem Glück zwingen, habe ich manchmal das Gefühl. Und ja, dazu gehört eben auch das absolute Scheitern und das an sich selber zerbrechen und scheitern gehört irgendwie einfach mit dazu. Absolut. Weil ich irgendwie aus Erfahrung weiß, dass es hinten raus, wie gesagt, immer auch nochmal eine kleine Belohnung gibt. Und das ist dann eben manchmal eben ein Song nach 3 Monaten, der meinetwegen echt gut ist, aber vielleicht auch nur mittelgut,
ja,
über den man sich dann so sehr freuen kann. Also ich finde schon.
Ja, aber kennst du nicht dieses beschissene Gefühl, dass du einen Song hast und an den hast du so krass geglaubt oder so, den fandst du so gut und nach 3 Monaten bricht der dir so weg und du denkst so, ist der ja scheiße gar nicht. Ich hab das total oft und dann ist der einfach weg so. Das Gefühl habe ich total oft.
Ja, aber Musik hat wirklich auch was damit zu tun, loszulassen und irgendwann nochmal reinzuhören, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Und ich finde ganz, ganz oft, dass so diese Bastard-Songs, die irgendwie nicht zu Ende gingen, aber auch die Texte, wo man aber eigentlich am Anfang irgendwann mal ein gutes Gefühl hatte,
ja,
dass sich das dann später dann wieder so einstellt, dass es auch wieder zurückkommt. Denn Musik machen hat, glaube ich, ganz, ganz viel auch mit Frische zu tun. Also, dass
auf
man
jeden Fall,
Sachen
auf jeden
frisch
Fall.
Und neu.
Man muss dann auch irgendwann auch mal gut sein lassen und dann so nach einer Woche erstmal wieder ran oder nach ein paar Monaten vielleicht. Ja, okay, was jetzt passieren kann, ist, der Tofu kann eigentlich auch schon wieder in die Pfanne, weil der kriegt dann auch noch mal ein bisschen.
Ist es zu heiß eigentlich?
Ja,
ich habe das in dieser Sendung schon so oft jetzt gefragt, aber wir wollen natürlich nichts verkochen. Jetzt kommt der Tofu rein. Alter, der Tofu ist richtig knackig. Danke für den Tipp. Schmeckt auch kalt gut.
Ja.
Ich baller ein bisschen Salz ins Reiswasser, richtig?
Ja.
Und wir dann nehme ich auch aus der Küche dieses teure.
Aber wir machen ja mit Kochbeutel.
Meersalz.
Also, okay, jetzt machen wir doch nicht mit Kochbeutel, ne? hat sich das erledigt.
Wieso?
Der Kochbeutel kommt da rein, 10 Minuten aufgeschnitten.
Fertig. Ja, machen wir.
Kocht schon?
Ja, muss rein jetzt, ne?
Ja, 10 Minuten muss der so durch.
Wir machen den Reis nicht im Kochbeutel.
Was ist denn los mit dem?
Wir machen zwei, ne? Zwei Kochbeutel. Es ist ganz geil, weil wir den Reis jetzt zu Spiel reingemacht haben, ist so. Es okay, dass wir diese Kochbeutel haben. So wird es zeitgleich fertig.
Aki, du magst Koriander, du magst ein bisschen scharf.
Ich liebe scharf.
Dann sind wir schon fast am Ende. Was sagst du?
Ich finde es richtig lecker.
Ist ein bisschen zu scharf?
Überhaupt nicht.
Okay. Mhm.
Ein bisschen Salz mache ich mir später selber noch drauf.
Kannst du auch gerne, wir können auch gerne.
Ein ganz kleines bisschen nur. Na ja, guck, jetzt ist sowieso alles perfekt.
Warte mal kurz.
Limette ist auch schon so ein Teufelskerl, ne?
Ja, habe ich als meine.
Oh. Ist dir zu scharf?
klein Tick zu scharf. Aber nicht schlecht.
Du bist ja ganz rot geworden.
Ja, wie gesagt, mit der Currypaste müsst ihr aufpassen. Teufelszeug. Nee, es geht schon.
Und inwieweit hast du das Gefühl, dass du dein soziales Umfeld dann in so, sage ich, wie sagt man es, Schreibe-Shit mit reinziehst? Also hast du da viel so, bist du dann auch so asozial, wie ich das manchmal bin? Also dass man dann einfach so in Ruhe gelassen werden will?
Ja, also soziale Umfeld ist natürlich dann in erster Linie die Familie, Frau und Kind, Frau und Kinder. Und da ist es natürlich dann auch ein bisschen anstrengend. Dann halt.
Wenn, also wenn, zusammenreißen aber
auch. Ja, wenn du so krass am Werk bist, dann... Und dann so die Pflichten und so, die zu erfüllen sind, das ist schon manchmal auch spannungsreich gewesen. Aber das ist halt irgendwie ja auch der Part of the Deal. Ne? So, 10 Minuten braucht das. Haben wir den Wecker gestellt?
Natürlich. Habt ihr einen inneren Wecker? Sag mal so 8 Minuten, bitte.
Jetzt noch 8, ne?
Ja, 8 haben wir noch. Ja.
Das kann schon runter.
Ja, ne?
Ich glaube, das Einzige, was man jetzt noch checken muss, ist, ob der Brokkoli schön knackig ist.
Ey. Sag mal. Ist der bestimmt. Aber das Tofu ist richtig knackig.
Cool.
Gut.
Brokkoli ist perfekt, gell? Deswegen braucht das auch keine Hitze mehr. Und jetzt noch hier Koriander drüber. Ganz klein bisschen Chili. Und schön Limettensaft. Fertig. Bravo, Markus.
Bravo, Markus. Aber es sieht wirklich sehr gut aus. Isst doch noch mal so ein Chili pur.
Pass auf, jetzt kommt der Koriander in die Pfanne.
Soll ich das machen?
Ja.
Oh, das sieht richtig gut aus.
Wollen wir hiervon noch lieber nur die Hälfte nehmen?
Ja. Ich weiß auch
nicht. Das ist schon so scharf. Ich warte damit.
Wir haben, genau, also wir haben jetzt
diese Chilis.
Und ich muss auch sagen, das sind Chilis, die auch aus dem asiatischen Laden kommen.
Oi.
Und da muss man mal ganz ehrlich sagen, probieren wir einfach später nochmal ganz in Ruhe oben
drauf. Wenn uns das nicht scharf genug ist, können wir ja immer noch raufhauen. Guck mal, das sieht doch nicht schlecht aus, oder was?
Du hast alles gegeben. Es sieht offenbar besser aus als damals bei dir zu Hause.
Hey!
Stimmt nicht. Sieht hey. Ganz genauso aus.
Tatsächlich ist es ein bisschen dickflüssiger.
Ja. Wollen wir noch ein bisschen
mehr herkippen? Ich weiß nicht, wollen wir das nicht? Kann ich genau. Die Speisestärke, die bindet Feuchtigkeit. Und die sorgt dafür, dass es ein bisschen dickflüssiger wird. Und da haben wir, weil wir so viel Tofu benutzt haben, 200 genau. Gramm statt 400 Gramm, ist es so, was ich jetzt mache, ist die Limette. Ist es so, dass es halt ein bisschen dickflüssiger ist? Ist aber nicht zu dickflüssig, oder?
Nee, ich finde es super. Und wenn nicht, was würde man jetzt tun? Man würde wahrscheinlich einfach noch ein bisschen Wasser
Milch. Oder Kokos. Milch, habe ich auch schon gemacht. Wenn es mir zu dick ist, haben wir ganz dick Milch oder Kokosmilch, aber dann muss man eine neue. Ach, guck!
Ein bisschen Kokosmilch haben wir nämlich noch.
Now we're talking.
Was war dein schönster Auftritt bis jetzt in deiner ganzen Karriere? Kannst du dich noch erinnern? Weißt du noch irgendwas?
Ja, 2003. Hurricane Festival, Zelt, absolute Heydays, kompletter Abriss. Also sowas da reden wir heute noch drüber, sowas haben wir vorher nicht erlebt und haben wir später nicht wieder erlebt. Also es gibt Fans, so, die haben geweint. Also die haben wirklich geweint, weil das so eine krasse Energie war, nach Landungsbrücken raus, das letzte Lied. Da sind wir auch tatsächlich explodiert. Also man kann sagen, also es gab bei Ketka eine Zeit vor diesem Auftritt und eine Zeit nach diesem Auftritt. Und nach dem Auftritt war irgendwie alles anders. Also Leute sprechen uns heute noch auf den Auftritt an. So. Weil das irgendwie so schon die komplette Abfahrt war. Weil ich glaube auch, sowas kommt in der Karriere vielleicht so ganz selten vor. 2-3 Mal vielleicht, wo so ein Auftritt so ganz wegweisend wird.
Wann willst du aufhören?
Oh,
Sag mal ganz ehrlich.
Mit 80? Ich wünschte, also ich hätte Bock aufzuhören, wenn ich wirklich, das wirklich spüre, dass ich nichts mehr im Köcher habe. Weil, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wir sind doch umgeben von Musikern, wo man auch das Gefühl hat, je älter sie werden, dass sie schwächer werden. Mhm. Also ich nannte ja eben gerade Bruce Springsteen oder so richtige Größen, also richtige Genies auch. Oder Robert Smith von The Cure, der macht auch keine Platten mehr. Der geht einfach nur noch auf Tour. Weil er sagt so, ich mache ja keine guten Platten mehr, gehe ich halt nur noch auf Tour. So, und das finde ich irgendwie, wenn du nichts mehr im Köcher hast, dann musst du aufhören. Aber noch habe ich das nicht.
Ja, aber ich weiß nicht, also wenn man jetzt nochmal so an Landungsbrücken denkt und vielleicht Leute nur aus so einem Antrieb raus Platten gemacht haben, die sinnvoll sind, nämlich weil man irgendwie verloren ist und irgendwo hin will, wo es einem besser geht, mhm, und diese Verzweiflung vielleicht dann auch so eine ganze Karriere eigentlich über, dann hat man ja eigentlich noch zwei Möglichkeiten, wenn man dann irgendwann, sage ich mal, wie The Cure, ja, eigentlich erstmal wahrscheinlich, was so den monetären Bereich angeht, ein sehr glückliches Leben führt. Der ganze, ja, ja, Rest kann immer schief gehen. Und dass man natürlich immer gucken muss, wie satt wird man, was gibt's überhaupt noch zu erzählen?
Genau.
Weil die Geschichten aus der Gosse sind ja nach wie vor eigentlich die besseren.
Ja.
So, also offenbar für manche. Ja, aber bei dir, und ist das vielleicht auch einer der Gründe, warum du dann jetzt eigentlich auch wieder gesellschaftlicher geworden bist?
Politischer? Ja, man muss schon sagen, dass das gesellschaftliche Klima auch echt ein anderes ist heute als, ja, 2020. Also 2002 oder 2005, ne? Also 2005 kann ich mich nicht an sowas wie Trump oder Brexit oder Flüchtlingskrise und so erinnern. Also es gab's da nicht. Ich fand das gesellschaftliche Klima ganz anders. Dementsprechend, wir haben einfach reagiert darauf. Es war da und wir können es ja. Das Ding ist halt, ich frage mich selber, ich komme jetzt zum Beispiel gerade, kann ich mal ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern, ich versuche jetzt gerade einen Song darüber zu schreiben, Werk und Autor trennen. Wenn ein Autor zum Beispiel Scheiße gebaut hat, wie Louis C.K. oder Woody Allen oder Michael Jackson, können wir den noch hören und wie können wir den noch hören? Und das ist ein super komplexes Thema und ich schreibe darüber einen Song, weil ich in meiner Großmannssucht irgendwie denke, oh, ich kann so einen Song schreiben. Aber ich merke jetzt ganz knüppelhart, wie ich an meine Grenzen stoße und ich denke so, das Thema ist dann doch vielleicht für einen Popsong ein bisschen zu komplex. Also habe ich ihn wieder ein bisschen verworfen, aber ich schreibe ihn gerade so ein bisschen um und so. Ich will sagen, ich kann ja zu vielen Sachen auch Songs schreiben und ich streng mich auch an, das zu tun. Und solange ich dieses Gefühl habe, dass ich das kann, höre ich nicht auf.
Genau. Ja, genau. Aber das ist ja am Ende, glaube ich, vor allen Dingen Interesse, ne? Also ich glaube, wenn man die Welt Oh, warte ganz kurz. Reis. Wir müssen den Reis runternehmen.
So, jetzt brauchen wir einen Topf für den Reis oder so ein Gefäß, so eine Schale, wo wir den Reis reintun.
Genau, wir tropfen jetzt einmal ab, ne? Und dann würde ich mal sagen...
Ich brauche eine Schere. Hast du eine Schere?
Wir machen das mit dem Messer.
Ach, du mal mit deinem Messer. Eine Schere ist viel einfacher. Ich gehe mal auf die Suche.
Ja, such doch mal.
Ich weiß, das ist für Kulinariker jetzt wahrscheinlich der absolute Frevel, Reis im Reisbeutel. Aber das kann man so schön nebenbei machen, da passiert nichts. Oder man hat halt einen Reiskocher, ne? Das ist auch eine geile Idee.
Ich liebe meinen Reiskocher.
Ich weiß.
Seitdem ich einen Reiskocher habe, habe ich eben, genau, ein Teil meiner Familie ist ja irgendwie, kommt vom Schwarzen Meer und da macht man eben den allerbesten Reis. Und seitdem ich diesen Reiskocher habe, komme ich einigermaßen an die türkische Küche ran. Also vor allen Dingen, was die Reishälfte angeht.
Was ist denn, genau, dein lieblingstürkisches Gericht?
Ich mag am liebsten eigentlich so Mezes. Das sind eigentlich so diese türkischen Tapas, ne?
Oh ja.
Meistens vegetarisch vorweg. Die eigentlich immer so gut sind, dass man später das Hauptgericht...
Aber hat die Türkei auch so eine Tapas-Küche?
Total. Also Meze heißt das. Ich glaube, ich spreche es wieder falsch aus. Aber das ist wirklich... Genau. Also im guten türkischen Restaurant kannst du eben verschiedene Vorspeisen essen.
Also dann kriegt man so verschiedene Schälchen und...
Genau. Also so das Typischste, was man jetzt so kennt, sind so Weinblätter. Aber da geht es auch viel so um so Eingelegtes und, ja, Aubergine und abgekochtes, teilweise kalt, teilweise warm.
So, das muss jetzt da irgendwie aufgeschnitten werden.
Guck mal, ich mach das. Kriegt jetzt jeder?
Jeder ein Schälchen, so ein Reis. Kann man sich dann nach einem gut finden.
Warte mal. Guck mal.
Ja, aha. Ja, das langt auch.
Ja, ne? Das ist gut. So. Okay.
So, genau. Und dann würde ich
Wir müssen den Koriander noch hacken, oder hast du schon? Nee, der ist schon drin, oder?
Koriander habe ich schon reingemacht.
Ach so, okay.
Der sieht natürlich schöner aus, wenn man ihn danach noch drauf sprenkelt. Können wir natürlich fürs Auge auch noch machen.
Ich schneide noch mal so ein bisschen was weg.
Und soll ich denn dann das Tofu-Curry da so dann drauf drapieren auf den Reis?
Ich finde schon. Guck mal, da, hier gibt's so Kellen, wenn du die brauchst. Was ich vorhin offenbar sagen wollte, ist, ich glaube, solange es Gründe gibt, für einen selber noch Texte zu schreiben, kann es ja nicht vorbei sein. Jeder Text und jeder Song braucht irgendwie einen guten, triftigen Grund, warum der irgendwie da ist und auf die Welt kommt. Ey, warum sollte man aufhören, solange man es nicht verliert?
Wie Misserfolg?
Ja, aber weiß nicht. Also würde ich jetzt alles in meinem Leben immer an irgendwelchen Erfolgen messen, dann müsste man ja mit allem aufhören, bei dem ganzen Gescheitere, oder?
Aber jetzt bist du ja erstmal, du bist ja jetzt erstmal seit Jahren nicht mehr gescheitert.
Ja, aber
ja, doch. Also wir mit Kettka, wir hatten 2012 eine krasse Delle. Das hast du ja wahrscheinlich mitgekriegt mit zwischen den Runden. Da hatten wir richtige Delle. Dann habe ich ja mein Soloalbum gemacht. Und dann haben wir uns nochmal zusammengerauft.
Aber ich sag dir ganz ehrlich, die Dellen oder die Wellen, kann man sie auch sagen,
okay,
die sind wirklich musikhistorisch ganz normal.
Ja.
Ja, ja. Und die hatten die alle.
Ja, stimmt.
Alle, wirklich. Alle, die du gut findest,
alle, die
du
scheiße findest. Alle, die länger dabei sind.
Nämlich alle, ja, alle, ja, ja, genau. Und möchtest du auch ein bisschen Koriander drüber? Ja, und ich glaube, ich weiß nicht, manchmal denke ich dann, ich möchte lieber dann aufhören, wenn ich noch Ideen habe und ich aber erahne,
dass
ich
auf dem Zenit bin.
Zenit weiß ich gar nicht, ob es das überhaupt noch geben wird, aber ja. Aber du weißt schon, was ich meine,
klar,
dass man dann irgendwie nicht so enttäuscht.
Ja.
Was würde dir am meisten fehlen, wenn es nicht mehr da wäre? Also wenn du jetzt, stell dir mal vor, du müsstest jetzt nicht, weil du möchtest ja gerne Platten machen, du möchtest auf Tour gehen und okay, du musst sowieso ein Buch schreiben, ist ja klar, habe ich dir schon öfter gesagt.
Ja.
Aber auch, also wenn du damit durch bist, was würde dir fehlen und was würdest du machen? Hast du irgendeinen Plan? Also das Haus am See oder was?
Nein, ich habe keinen Plan. Ganz wirklich, ich habe wirklich keinen Plan, den ich jetzt mache. Ich versuche weiter, die Musik hochzuhalten. Ich habe natürlich so ein Faible für Film und Dramaturgie. Also meine Songs sind sehr, sehr cinematografisch, so auch oft. Deswegen führe ich ja auch gerne auch Regie bei Sommer 89 oder Der Tag wird kommen. Also da habe ich natürlich ein großes Faible für. Da könnt ihr mir natürlich auch nochmal vorstellen, mich auszutoben. Aber solange das mit der Musik so ist und sich so anfühlt und ich würde vermissen zwei Geschichten. Einmal das erhabene Gefühl, einen wirklich guten Song geschrieben zu haben. Also wirklich dieses Gefühl. Also ich habe zum Beispiel, als der Tag gekommen, weiß ich, als ich den genagelt hatte, dann mit den dritten Strophen und so und Philipp Steinke das dann halt in den Hafen gebracht habe, wusste ich so, das ist so ein erhabenes Gefühl. Einfach ein Gefühl, so nach den eigenen künstlerischen Maßstäben gerecht worden zu sein. Und wenn man ganz ehrlich ist, auch ein bisschen der Applaus. Der Applaus ist einfach, also des Publikums, was man den Leuten geben kann. Weil am Ende des Tages bin ich Künstler geworden, um das Leben der Menschen zu bereichern. Punkt. Also um mehr geht es nicht. Ich stelle mich mit der Gitarre auf die Bühne oder ich schreibe auf der Bettkante sitzt einen Song, der dann irgendwann mal auf einer Platte kommt oder auf Spotify, damit ich das Leben der Menschen bereichern kann. Und solange ich das habe und dann den in Return den Applaus kriege, ist das schon auch echt ein geiles Gefühl. Also das will ich auch erstmal nicht missen.
Ja, ein gutes.
So, jetzt bin ich gespannt. Ist ja natürlich ein bisschen kalt geworden, ne? Aber wir kamen ins Plaudern.
Ach, Markus, köstlich ist es. Ich verstehe es mit dem Tofu.
Mhm.
Bist du nicht zufrieden?
Doch, doch. Immer so ein, aber genau, ein bisschen Säure fehlt noch.
Ein bisschen Limette oben drauf.
Mhm. Doch nicht zu scharf.
Ey, ich hoffe, euch zu Hause schmeckt es auch so gut wie mir. Danke, Alter.
Dafür nicht.
Das war Markus Wiebusch. Mit einem köstlichen Curry mit einem super Tofu drin. Danke, Alter. Und den anderen, guten Appetit.
Das war Lecker Mittag mit mir, Bosse, produziert von Pool Artists. Wenn ihr mehr Infos zum Podcast, Bilder und Videos von den Aufnahmen und die verschiedenen Rezepte mit Zutatenliste wollt, dann besucht doch einfach meinen Instagram-Kanal Und unter Hashtag Leckermittag könnt ihr natürlich eure eigenen Kochversuche mit mir teilen. Ich freue mich.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.